Einen wunderschönen guten Morgen. Es war heute ein ereignisreicher Gottesdienst. Und jetzt sind wir an dem Punkt gekommen, wo wir das Wort Gottes, die Bibel, in die Hand nehmen dürfen, um zu schauen, was Gott uns heute mitteilen möchte durch sein Wort. Ich habe meine Predigt heute Morgen den doppelten Titel gegeben. Mit dem zweiten sieht man besser: Differenzieren statt etikettieren. Und wenn ich von dem zweiten rede, meine ich nicht einen bekannten deutschen Sender. Ich mache hier keine Werbung für bestimmte Fernsehsender oder Fernsehprogramme. Ich fand einfach den Spruch sehr, sehr gut und deswegen habe ich ihn in den Titel meiner Predigt eingebaut. Und ich möchte meine Predigt mit einer ausgedachten Situation beginnen als Einleitung zu dem, was wir heute miteinander besprechen werden. Stell dir vor, du nimmst an einem Gottesdienst teil. Viele Geschwister und Gäste finden sich dort zusammen. Der Gottesdienst ist vorbei und auf dem Weg nach draußen hörst du zufällig mit, wie zwei Geschwister sich über dich unterhalten. Ja, du hörst es ganz richtig. Es geht um dich. Sie reden über dich. Darüber, was du für ein Mensch bist und was du so tust. Und dir ist sofort klar, es ist nicht alles falsch, was sie sagen. Aber eigentlich bin ich doch gar nicht so, wie sie mich beschreiben. Das ist doch alles viel zu pauschal, was sie über mich sagen. Und vor allem, wieso glauben sie, mich so gut zu kennen? Du fühlst dich ein wenig gekränkt, sicherlich zu Recht. Jemand hat dir ein Etikett verpasst, das leider nicht ganz korrekt ist. Es ist so traurig, wenn Menschen nicht differenzieren können, denkst du dir im Stillen. Eine Person soll in allen seinen Facetten erfasst werden und nicht einseitig betrachtet werden. Es tastet schon ein Stück unserer Würde an, wenn wir nur mit Klischees abgestempelt werden. So geht es uns, wenn jemand über uns redet und eine Meinung vertritt, die nicht ganz so stimmt, in unseren Augen zumindest. Ich möchte heute über das Bibellesen sprechen und ich behaupte einfach, dass mit der Art und Weise, wie wir einen biblischen Text lesen und auslegen, ist es nicht viel anders, als wenn wir über uns reden. Oft werfen wir einen Blick hinein in einen bestimmten Text oder Textpassage und meinen schon zu wissen, was da drin steht. Oft haben wir nur ungefähr getroffen und manchmal liegen wir ganz daneben. Ich möchte heute Morgen drei Beispiele anführen, aus meiner Sicht bekannte Beispiele, die die meisten von euch kennen werden, deswegen braucht ihr eure Bibeln, die uns helfen können, ein Stück weit besser zu verstehen, warum es sich lohnt, einen zweiten Blick in den biblischen Text hineinzuwerfen. Warum ist es wichtig, Dinge nicht pauschal zu verstehen und zu deuten? Ich möchte mit einer bekannten Geschichte beginnen. Sie steht im Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4. Und dort lese ich mit euch ab Vers 13. Mir ist eigentlich nur einen einzigen Vers in dieser Geschichte wichtig, aber damit wir diesen Vers im Kontext der Gesamtgeschichte ein Stück weit sehen können, lese ich bewusst ab Vers 13. Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Das ist die Samariterin, die einsame Frau, die in der Mittagshitze zum Jakobsbrunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Quelle quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und kommt wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Bam. Ich weiß nicht, wie oft ich Predigten über diese Geschichte gehört habe. Ich möchte jetzt keine Statistik für euch vorlegen, aber in gefühlt über 50% dieser Predigten musste der Prediger unbedingt uns sagen, was für eine schwierige Frau hier Jesus Christus am Jakobsbrunnen begegnet. Wir haben sofort ein Bild von dieser Frau anhand dieser 2 Versen. Das ist eine Frau, die zu keiner dauernden Bindung in der Lage ist und einen Mann nach dem anderen wechselt. Eine unseriöse, unmoralische, leichtsinnige Frau. Kein Wunder, dass sie in der Mittagsskizze hier ganz alleine zum Jakobsbrunnen gehen muss. Es ist kein Wunder, bei diesem zweifelhaften Ruf, den sie hat, es ist durchaus verständlich, dass sie sich so verhält. Die Frage ist aber, möchte Johannes in dem 4. Kapitel seines Evangeliums uns genau das über die Frau am Jakobsbrunnen sagen? Ist das seine Intention? Bevor wir überhaupt über die Frau reden, ist das überhaupt das Ziel von Johannes? Oder interpretieren wir, bewusst oder unbewusst, anhand dessen, was wir kennen, an Familiengeschichten oder Familienproblemen, Ehekrisen in unserem Umfeld, interpretieren wir etwas in die Geschichte hinein. Wenn eine Frau damals, vor 2000 Jahren, ihren Mann verlor, lag es in 99,9% der Fälle nicht an der Frau, sondern an den Mann. Nur eine super, super reiche Frau konnte sie sich vorstellen, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, weil sie finanziell abgesichert war. Aber auch da war es verdammt schwer für sie, eine Scheidung zu erwirken. Das heißt, diese Frau, über die wir hier lesen im Johannes Kapitel 4, war entweder verwitwet, mehrmals, oder sie war von ihren Männern verlassen, aufgrund dessen, dass sie keine Kinder vermutlich kriegen konnte. Oder sie war ausgestoßen aus irgendeinem anderen Grund. Die Theologen sind der Meinung, vermutlich lag hier eine Kombination von unterschiedlichen Schicksalsschlägen, die diese Frau mit den 5 Männern erleiden musste oder erlitten hat. Spannenderweise, Jesus Christus merkt schon sehr kritisch an, dass sie momentan mit einem Mann zusammenlebt, der nicht ihr Mann ist. Er macht aber kein Tamtaram aus dieser Geschichte. Und vor allem, er erzählt nicht oder fragt nicht kritisch nach über ihre Vergangenheit. Das heißt, die Vergangenheit dieser Frau steht hier nicht zur Disposition. Das sagt uns der Text. Es geht in der Geschichte nicht um das Privatleben der Frau. Die Erzählung setzt ganz anderen Schwerpunkt. Johannes schildert uns eine Frau, die in der Lage ist, auf Augenhöhe mit Jesus Christus über theologische Fragen zu reden, nämlich über das Thema wahre Anbetung. Die Geschichte schildert uns eine Frau, die kein Problem hat, ihr Krug da am Wasser, am Brunnen zu vergessen und in das Dorf hineinzurennen, um den Menschen zu erzählen, wer Jesus Christus ist, nämlich der versprochene Messias. Wenn wir nur bei den ähnlichen Problemen des Samariterin gedanklich stehen bleiben würden, schüren wir in erster Linie unbegründete Vorurteile über sie. Wir legen den Text einfach falsch aus und verpassen die Hauptbotschaft von Johannes 4, nämlich Jesus ist der Messias und er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen, Männer und Frauen, Juden und Samariter. Eigentlich eine sehr moderne Botschaft in einer Welt von Rassentrennung, Segregation, Fremdfeindlichkeit und so weiter. Das Ziel beim Bibellesen besteht nicht darin, Menschen zu etikettieren, über ihre vermeintlichen Sünden zu spekulieren. Das Ziel beim Bibellesen besteht eher darin, Jesus Christus als der Erlöser der Welt und schließlich auch als mein persönlicher Erlöser kennenzulernen. Und die Geschichte von Johannes 4 ist ein Paradebeispiel dafür. Das zweite Beispiel. Zweifler oder ein echter Nachfolger? Wer ist Thomas, der Jünger Jesu Christi? Es sind nicht nur Frauen, die mit Vorurteilen beim Bibellesen behaftet sind. Männer sind genauso betroffen. Und viele kennen ihn, den ungläubigen Thomas, der Zweifler. Alle Jünger waren zusammen, ja, nach der Auferstehung Jesu Christi, als Jesus sich ihnen offenbart hat. Nur Thomas war nicht dabei. Thomas geht seinen eigenen Weg, Thomas geht nicht in die Gemeinde, Thomas bleibt für sich allein, Thomas isoliert sich von seinen Brüdern, Thomas durchlebt eine besondere Glaubenskrise. Das Fazit der Predigt lautet, sei nicht wie Thomas. Und dann erscheint Jesus vor seinen Jüngern ein zweites Mal. Und wer hat jetzt extra Wünsche? Wieder Thomas, der Einzige, der einen extra Beweis anfordert. Kennt ihr das, wenn eine bestimmte Situation im Leben darüber entscheidet, wie die ganze Welt über jemanden denkt? Ein Fehler, ein Ausrutscher, ein falsches Wort und das war's. Es gibt kein Zurück mehr, keine Möglichkeit, den falschen Eindruck gerade zu biegen. Ich werde euch 4 Beispiele einfach so aus dem Hut gezaubert geben. Erstes Beispiel, er war schon mal geschieden. Oder sie hat ein außereheliches Kind. Oder er hatte früher Drogen genommen. Oder sie ist schon einmal in der Psychiatrie gewesen. Das sind Sätze, die einfach sitzen. Und wenn man sie einmal ausgesprochen hat, es ist schwierig zu differenzieren. Das sind Sätze, die etikettieren. Lass uns jetzt uns ein bisschen mit Thomas beschäftigen. Zum Glück ist Thomas nicht nur im Kapitel 20 des Johannesevangeliums aufgetreten, zum ersten Mal. Im Kapitel 11, Johannes Kapitel 11, Vers 16, lesen wir Folgendes. Johannes Kapitel 11, Vers 16. Damit ihr die Geschichte besser versteht und einordnet, möchte ich ab Vers 14 vorlesen. Da sagte es ihnen, Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling, der genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir auch mit ihm sterben. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, Es lohnt sich mal extra eine Predigt nur über Johannes 11 zu halten. Ganz kurz gesagt, die Auferstehung von Lazarus brachte Jesu Christi eine Menge negative Punkte bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, bei den Sadduzäern, bei dem ganzen Establishment in Jerusalem ein. Es ist schon eine Sache, wenn jemand Blinde heilt und Verkrüppelte, aber in dem Moment, wo jemand in der Lage ist, jemand, der tot ist, wieder ins Leben zurückzurufen, da ist eine Grenze überschritten, wo keiner mehr nachziehen konnte. Kein Pharisäer, kein Nikodemus, kein Sadduzäer, keiner. Ja? Und die Rivalität zwischen dieser Gruppe und Jesus Christus hat sich zugespitzt. Und Jesus möchte zu Lazarus gehen, später nach Jerusalem. Da könnt ihr den Text für euch zu Hause nachlesen. Und Thomas ist der Einzige eigentlich, der schnallt, was hier passiert. Ihm ist klar, wenn Jesus Christus dorthin geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er stirbt. Ich frage mich, warum hat Petrus das nicht gecheckt? Oder jemand anderen? Und Thomas sagt nur, okay, Leute, lass uns mit ihm zusammen hingehen, auch wenn wir wahrscheinlich mit ihm sterben werden. Interessanterweise, Jesus ermahnt an dieser Stelle Thomas nicht. Er sagt nicht so, wie er zu Petrus später sagen wird, mal ein bisschen halb langsam. Ja? Ist alles okay, aber ich verstehe schon, dass du mich verteidigen möchtest. Nur bevor du tatsächlich etwas für mich tust, wirst du dich dreimal von mir absagen. Hier sagt er zu Thomas nichts desgleichen. Warum? Weil Jesus Christus wusste, Thomas ist jemand, der hinter seine Worte steht. Er redet nicht viel und auch nicht oft, aber er ist eine ehrliche Haut. Sein Zweifel ist sicherlich ehrlich, seine Bereitschaft für Jesus Christus zu sterben auch. Thomas beeindruckt mich auch an einer zweiten Stelle. Es sind nicht so viele Stellen, wo er erwähnt. Zwei Seiten weiter. Im Johannes Kapitel 14, das war mir persönlich nicht bewusst und im Laufe der Vorbereitung der Predigt habe ich gelernt, warum Jesus Christus diese bekannten Worte ausgesprochen hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kennt ihr diesen Satz? Ja? Kennt ihr dieses Christusbekenntnis, was 100-mal in der Weltgeschichte, 1000-mal zitiert wird. Das ist die Antwort auf eine Frage, die Petrus, Johannes, Thomas stellt. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, sagt Jesus, da im Vers 4. Sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus versucht seinen Jüngern zu erklären, Leute, ich gehe in den Himmel, ich werde geopfert werden, ich werde sterben am Kreuz und. Die checken das nicht, weil in ihrem Kopf läuft einen anderen Film, nämlich wer wird der Erste sein, wer sitzt links und rechts. Das sind die Themen, die sie beschäftigen. Das ist, was sie interessiert in dem Moment. Und Thomas ist der Einzige, der öffentlich zugibt, dass er diese Worte Jesu Christi nicht versteht. Kennt ihr das aus der Zeit in der Schule, wo der Lehrer etwas erklärt, keiner checks, aber alle tun so, als ob sie es verstanden hätten. Und dann ist derjenige, der als Einziger sich meldet und sagt, hey, ich habe eine Frage. Können Sie das bitte nochmal erklären? Alle anderen atmen innerlich tief auf. Aber keiner traut sich. Keiner traut sich, die Frage zu stellen. Es gibt einen ganz wichtigen Satz in der Soziologie. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn man diesen Satz umwandeln könnte, würde er so klingen: Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Lebenserfahrungen. Nochmal, der Mensch ist mehr als die Summe seiner Lebenserfahrungen. Es ist gefährlich und unfair, Menschen auf eine bestimmte Episode aus ihrer Vergangenheit zu reduzieren. Jeder von uns ist einmal Zweifler gewesen. Jeder hat persönliche Krisen erlebt und Fehler begangen. Keiner hat in seinem Leben immer alles richtig getan. Thomas zeigt uns, was es heißt, ein echter Nachfolger Christi zu sein. Durch seine offene Art, Fragen zu stellen, haben wir eine der größten Christus-Offenbarungen in den Evangelien empfangen. Jesus nimmt deine und meine ehrliche Fragen ernst. Er guckt nicht, wie oft wir gezweifelt haben an ihn. Für ihn sind nicht die richtigen Antworten, die wir geben, das Entscheidende. Er interessiert sich eher für die ehrlichen Fragen, die wir stellen. Und zum Schluss kommen wir an eine Geschichte, können wir nicht an eine Geschichte vorbeikommen, die bis heute auch im adventistischen Kontext für viele Diskussionen sorgt. Und die ist sehr bekannt. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, vermutlich werdet ihr eine ähnliche Auslegung der Geschichte geben, die ich durch meine adventistische Sozialisierung bekommen habe. 1. Mose Kapitel 4, die Geschichte von Kain und Abel. Und dann lesen wir den Text. Es ist wichtig, mal den Text zu lesen. Ich lese ab Vers 1. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie war schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von dem Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Zwei Brüder, zwei Opfer, ein Riesenstreit. Der erste Brudermord. Und jetzt kommen die Spekulationen. Wieso, weshalb, warum? Hat Gott Lieblingskinder? Nein. Hat Kain Früchte zweiter Qualität geopfert? Schließlich steht beim Abel, dass er von den Erstlingen seiner Herde geopfert hat. Ein Qualitätsmerkmal für das Opfer Kains steht nicht im Text. Oder vermutlich kennt ihr die Auslegung so, wie ich sie von klein auf kenne: Es musste Blut fließen bei dem Opferdienst. Abel hat das richtige Opfer gebracht, nämlich ein Lamm, und Kain hat das falsche Opfer gebracht. Das ist nicht unbedingt meine Diskussion heute. Merkt aber, die ganze Zeit dreht sich die Diskussion um das Opfer. Die Frage ist: Sagt uns das der Text? Schaut nochmal. Und der Herr, Vers 4, sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Was ist wichtiger? Was steht an erster Stelle? Das Opfer oder die Person? Diese Geschichte hier mit Kain und Abel. Ist ein bisschen tricky. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7, wird diesen Umstand, was hier bei Kain und Abel sehr deutlich, rein von dem Text her, von dem Aufbau der Textstruktur deutlich zu sehen ist, ist bei David und seiner Salbung als König angesprochen, noch deutlicher erklärt. Isai, der Vater von David, hatte 8 Söhne, 7 sind bei dem Casting da, wer ist der beste König? Und eins nach dem anderen sagt Gott hier am Handy, nein, Samuel, dieser nicht, dieser nicht, dieser nicht, der arme Samuel ist verzweifelt. Ihr kennt die Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem. Und dann kommt David und schaut mal, was der Text sagt. Lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen auf das Herz. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, Hoffnung für alle. So war das auch bei Kain und Abel. Gott schaute in ihr Herz hinein. Nicht die Opfergabe war das primäre Problem, sondern der innere Zustand des Herzens. Im Vers 7, Kapitel 4, Vers 7, 1. Mose, sagt Gott nicht, Abel, Kain, bitte geh nach Hause und opfere nächstes Mal richtig. Gott kritisiert Kain nicht in erster Linie für sein Opfer. Er kritisiert ihn für den Zustand seines Herzens. Kain plante etwas Böses und die Sünde lauerte vor seiner Herzenstür. Ein richtiges Opfer hätte ihm dabei nicht geholfen. Kain sollte lernen, das Böse zu beherrschen. Und die Botschaft an Kain lautete nicht, nächstes Mal bitte richtig opfern, sondern ändere die Haltung deines Herzens. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bewerte heute, bewusst oder unbewusst, Menschen immer noch nach äußeren Maßstäben. Wir haben auch als Gemeinde eine Liste mit den richtigen und mit den falschen Opfergaben. Und ich behaupte auch nicht, dass diese Liste rein inhaltlich falsch ist. Darum geht es aber nicht. Was in erster Linie erzählt, das ist das Herz, die Person, die innere Haltung des Einzelnen. Und jetzt komme ich zu meinem ursprünglichen Punkt, mit dem ich meine Predigt angefangen habe. Darum ist es nicht unwichtig, wie ich die Bibel lese. Ob ich bereit bin, genau hinzuschauen und somit meine vorgefasste Meinung über den Abend zu wissen, was darin steht. Die Frage ist, ist das wirklich so? In seinem Artikel vom Segen der Genauigkeit schreibt Ulrich Wendel, das ist der Chefredakteur von Faszination Bibel, Folgendes. Ob es uns gelingt, Gott immer besser zu verstehen, das steht beim Bibellesen auf dem Spiel. Damit gewinnen wir aber noch etwas anders. Vorurteile und Klischees abwerfen ist ja auch in der Begegnung zwischen Menschen entscheidend. Wenn wir unseren Blick für das, was dasteht und was nicht dasteht, an die Bibel schärfen, dann kommt das auch unserem Umgang miteinander zugute. Auch da können wir dann die Bibel, die Bilder abstreifen, die wir uns voneinander gemacht haben. Die biblische Schule des genauen Hinsehens wird so zu einer Schule der Begegnung. Und das kann dem Umgang von Christen miteinander viel von seiner Schärfe uns von seinem Verletzungspotenzial wegnehmen. Ein differenzierter Umgang beim Bibellesen, liebe Geschwister, ist eine gute Schule, differenziert im Umgang miteinander umzugehen. Das ist die Idee dahinter. Eine offene Haltung oder offene Einstellung, Bereitschaft, hinter die Fassade zu schauen und nicht nur bei einer oberflächlichen Wahrnehmung zu bleiben, wird uns motivieren, hoffentlich wohlwollender miteinander umzugehen. Es gibt sicherlich keine Korrektur für den ersten Eindruck, aber aus Erfahrung weiß ich, dass der erste Eindruck manchmal trügerisch sein kann. Mit dem zweiten sieht man wirklich, vor allem in der Welt, in der wir heute leben, die oft behauptet oder meint zu behaupten, dass die Welt nur schwarz oder weiß ist. Sie ist bunt, auch in Zeiten der Pandemie. Die Samariterin aus Johannes 4 hatte ein buntes Eheleben. Das steht aber nicht im Mittelpunkt der Erzählung, sondern ihre Offenheit für Jesus Christus. Thomas wurde wirklich durch Zweifel und Unsicherheit geplagt, aber ihn nur als Zweifler abzustempeln, wäre zu kurz gedacht. Er war ein mutiger und nachdenklicher Mann. Er hat nicht viel geredet, aber wo er etwas gesagt hatte, stand er hundertprozentig hinter seinem Wort. Und versteht mich nicht falsch, Kain hat sicherlich nicht das Richtige geopfert. Aber das war nicht sein größtes Problem. Dieses lag viel, viel tiefer. Er weigerte sich bewusst, für die boshafte Haltung seines Herzens Verantwortung zu übernehmen. Und das führte schließlich zum ersten blutigen Brudermord. Der erste Blick kann manchmal täuschen. Ich wünsche euch eine wertvolle und gesegnete Zeit in der nächsten Woche beim Bibellesen. Und nicht nur eine offene Haltung gegenüber anderen. Auch wenn auf den ersten Blick alles hundertprozentig klar ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Amen.
Unser lieber Gott im Himmel, wir möchten jetzt dich loben und preisen, weil du wirklich der große Gott bist. Lieber Vater, wir konnten heute wieder genau etwas Neues über dich lernen. Wir hatten auch die Gelegenheit, das zu äußern, wofür wir dankbar sind, wir dich loben möchten. Es gibt so viele Gründe in unserem Leben. Jeder hat seine Geschichte, seine Erfahrungen, sein Zeugnis, wo du auf unterschiedliche Art und Weise jedem sich vorgestellt hast. Lieber Vater, wir danken dir, dass diese Beziehung mit dir so dynamisch ist, so bunt ist, dass in so unterschiedlichen Momenten unseres Lebens können wir dich erfahren als unser Helfer, als unser Freund, als unser Vater, als unser Erlöser. Und es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, wo wir dich so persönlich neu entdecken können und noch also neue Seiten, neue Eigenschaften von dir, von deinem Charakter entdecken können. Lieber Vater, hilf uns, dass dieser Lobpreis, die hier heute stattgefunden hat, dass diese Begegnung mit dir jetzt nicht aufhört, wenn wir schon fertig mit diesem Gottesdienst sind, aber dass das vielleicht ein Beginn ist von einer neuen Einstellung, dass wir, egal wohin wir gehen, wo wir sind, dass wir jeden Tag einfach diese Beziehung mit dir pflegen und in jeder Situation dich loben und preisen können. Mit unserem Leben, mit dem, was wir tun, dass wir immer diesen Moment finden, für diesen Gedanken, wo wir einfach das merken können, wie gut du für uns bist und wie gut du auch für alle anderen bist und sein möchtest. Lieber Vater, wir möchten jetzt auch dich beten, dass du uns hilfst, die Sachen so sehen, wie du sie siehst. Mit deinen Augen möchten wir die anderen Leute sehen. Wir möchten auch die Situationen richtig auch urteilen. Wir haben jetzt auch so viele Beispiele in der Bibel gesehen, wo wir auch neu sehen konnten, dass vielleicht unser Urteil manchmal zu schnell ist, dass wenn wir die ganze Geschichte sehen, da können wir merken, dass das vielleicht waren wir zu schnell und dass man dort auch andere Seiten, diese Geschichten, diese Persönlichkeiten sehen kann und auch da etwas sogar lernen. Bitte hilf uns, genau, dass es diese richtige Urteil so ein Teil unseres Lebens wird und genau, dass wir als deine Kinder durch dieses Lebens gehen können. Bitte segne diesen Sabbat, der Rest dieses Tages. Bitte hilf uns, dass das wirklich ein Segen für jeden von uns ist, der hier ist, aber auch ein Segen für alle anderen, die wir kennen und die wahrscheinlich das noch nicht erlebt haben, wie schön das sein könnte, diese Zeit mit dir zu verbringen. Liebe Vater, hab Dank dafür, für alles, was du für uns gemacht hast, was du immer noch machst und was du für uns noch machen wirst. Wir sind sehr dankbar und wir beten jetzt in Jesus' Namen. Amen. Amen.